Friedensgemeinschaft, das soll das Thema heute Morgen sein. Das ist das, was sich Gott eigentlich für die Gemeinde gedacht hat. Und dann ist es wieder mal Sonntagmorgen und du kommst in den Gottesdienst, bist eine Viertelstunde früher da und dann hörst du den Posaunenchor üben und dein erster Gedanke ist, auwei, hoffentlich lernen sie es noch. Ja, ihr lacht. Ich war heute Morgen schon da, als die angefangen haben zu üben. Das war jetzt die Goldversion. Und es war auch schön, also nicht falsch, war wirklich schön jetzt, wirklich, prima. Dann sitzt du da und siehst, da kommt ein Ehepaar rein und dann erinnerst du dich und sagst dir, beim letzten gemeinsamen Mittagessen haben die gezeigt, was sie für Tischmanieren haben. Prima, ganz toll. Wer predigt heute Morgen? Ach der Mais, wollen wir mal gucken, wie oft der sich heute Morgen wieder verschwätzt beim Predigen. Wer macht denn die Moderation? Ach der. Der hat immer so verrückte Ideen. Das bringt alles nur Unruhe in Gottesdienst. Das ist fürchterlich. Ui, da kommt doch noch der Bremser rein. Immer schön bedächtig, alles 25 Mal durchkauen. Da, bei dem geht's nie vorwärts. Ei, Kalle, was hat die dann heute Morgen angezogen? Wie kann man sich so, also Menschen gibt's, die gibt's gar nicht. Und dann kann das ja alles ein richtig schöner Gottesdienst werden, ne? Manche gucken so, als ob sie sich wiedererkannt hätten. Ich habe das nur so gesagt, weil ich manchmal so ticke und denke. Also ich bin ja nicht immer nur der, der im Gottesdienst predigt. Und ich sitze manchmal vorne und denke auch so. So sind Menschen. Und wenn ihr jetzt sagt, wir sind nicht so, dann hoffe ich, dass der Heiligenschein, der über eurem Köpfchen thront, nicht irgendwann verrutscht. So sind Menschen. So seid ihr, so bin ich. Und das ist nicht prickelnd. Und der Herr Jesus sagt, eigentlich soll das ganz anders sein. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, Basics für den Frieden. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander, den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Es gibt eine große Herausforderung für Menschen und das ist die Herausforderung, dass es immer schwerer ist für die Menschen, miteinander auszukommen. Der Mensch ist in der Lage, auf den Mond zu fliegen. Er ist in der Lage, Autos zu bauen, die man nicht mehr steuern muss, die das praktisch selbst übernehmen. Und du kannst heute via Skype oder Zoom über Kontinente hinweg mit anderen Menschen reden. Du kannst sie sogar dabei sehen, aber miteinander auskommen, das ist eine Herausforderung. Siehst du in die Politik, da kommt man auch irgendwie nicht miteinander aus. Siehst du viele kriegerische Herausforderungen, dann merkst du, es ist überall die Welt in Bewegung und das ist nicht immer nur gut. Und dazu kommt auch noch, dass Christen sich immer mehr spalten und es immer mehr auseinandergeht statt zusammen. Und was sagt die Bibel dazu? Die Bibel ist relativ simpel gestrickt in diesen Sachen. Die Bibel sagt, jeder Mensch braucht Jesus Christus, wenn er Erlösung haben will. Wenn er mal in den Himmel kommen will, dafür braucht jeder Mensch, egal wer das ist, Jesus Christus. Und wer Jesus Christus hat, der wird von ihm verändert, er wird verwandelt und dadurch ist Frieden möglich, Frieden sogar in Gemeinde. Und der Paulus, der will jetzt die Epheser und auch uns dazu auffordern, dass wir mit unseren Gaben und Möglichkeiten so miteinander umgehen, dass wir dadurch dem Herrn Jesus am Ende die Ehre geben. Dass der sagt, es ist gut, wie er da miteinander lebt. Und dafür nennt der Paulus verschiedene Dinge. Das erste, was er nennt, ist die Demut. Demut ist das Gegenteil von Selbstsucht und Prahlerei. Die Demut ist etwas, was den anderen höher achtet als sich selbst. Und die Demut ist etwas, die nicht nur einfach irgendwie demütig daherkommt, sondern Demut bedeutet auch, dass ich anderen durch die Begabung, die ich bekommen habe, dienen will. Und Demut bedeutet zum Beispiel auch, dass es gerade in einer Gemeinde nicht immer nach meiner eigenen Pfeife gehen kann, sondern manchmal wird eben auch die Idee von anderen Menschen bevorzugt. Und trotzdem kann ich sagen, da mache ich dann trotzdem mit. Auch wenn es nicht meine Idee war, auch wenn ich es anders denke, ich mache trotzdem mit. Das Zweite, was genannt wird, ist die Sanftmut. Sanftmut hat überhaupt nichts mit Leisetreterei zu tun oder so. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 11 von sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich denke, niemand wird bezweifeln, dass der Herr Jesus eine sehr charismatische und bedeutende Führungsstärke hatte. Der konnte vorangehen, das war kein Leisetreter. Und Sanftmut bedeutet, dass ich zum Beispiel mich bemühe, meinen Mitmenschen gegenüber nicht aggressiv aufzutreten. Dass ich mich bemühe, meinen Mitmenschen gegenüber ein mildes Verhalten an den Tag zu legen. Dass ich selbst dann, wenn ich Dinge vielleicht kritisiere, trotzdem nicht hingehe und das irgendwie bolderig tue, sondern dass ich sage, ich will das in Liebe tun. Ich will es in Liebe tun. Wie gehen wir damit um, wenn durch Schwächen oder Fehler die Harmonie in der Gemeinde irgendwie zerstört wird? Wie geht man damit um, wenn es nicht so läuft, wie man das unbedingt will? Der Paulus bringt das auf einen Punkt, denn der Paulus sagt letzten Endes, ertragt einander. Ertragt einander. Das nächste, was der Paulus nennt, ist die Langmut. Langmut lässt sich relativ einfach übersetzen. Langmut bedeutet, den Zorn weit weg sein lassen. Wer langmütig ist, lässt den Zorn weit weg sein. Und das nächste, was der Paulus nennt, ist die Geduld. Geduld ist eigentlich eine Tugend von allen Christen. Eigentlich sollten alle Christen diese Geduld in sich tragen. Und trotzdem sagen wir, Herr, schenkt mir Geduld, aber bitte nach Möglichkeit schnell, weil wir uns mit der Geduld eben oft schwer tun. Und darum schreibt der Paulus, ertragt einander in Liebe. Letzten Endes ist Ertragen immer nur in Liebe möglich. Und diese Liebe bedeutet, den anderen zu lieben, nicht wegen der Vorzüge, die er hat, sondern ihn auch dann zu lieben, wenn er sich vielleicht so verhält, wie ich selbst das gar nicht gut finde. Diese Liebe ist Agape. Und Agape ist Liebe auf Vorschuss. Liebe, die nicht auf Bedingung hin liebt, sondern die auf Vorschuss liebt. Und aus dieser Liebe heraus ist am Ende sogar Gemeinschaft und Einheit in einer Gemeinde möglich. Liebe ohne Gemeinschaft und Gemeinschaft ohne Liebe schließt sich eigentlich aus. Das funktioniert nicht. Jetzt ist der Haken bei dieser Agape-Liebe, dass wir alle die nicht von uns aus haben. Aber wir können den Herrn Jesus bitten, dass der uns diese Liebe schenkt für die Menschen, mit denen wir Kontakt haben, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Das ist etwas, wo wir darum bitten können, weil wir das nicht von uns aus haben. Und er ist der, der diese Liebe schenken will. Und wenn ich mit dieser Liebe beschenkt bin, dann habe ich auch Gemeinschaft. Und der Heilige Geist ist schließlich der, der diese Einheit bewirkt. Und diese Gemeinschaft, die ist eigentlich schon da. Aber trotzdem ist es so, dass wir uns immer wieder bemühen müssen, diese Gemeinschaft wirklich immer neu zu leben. Und es bedeutet, dass immer da, wo diese Einheit in der Gemeinschaft gefährdet ist, wir bestrebt sein müssen, das zu tun, was dem Frieden dient. Jeder von uns hat seine eigenen Gaben und Möglichkeiten, genauso wie seine eigenen Begrenzungen. Aber gerade diese Unterschiedlichkeit in Gemeinde macht die Gemeinde doch letzten Endes aus. Stell euch mal vor, wir wären alle nur musikalisch begabt. Dann würden wir unglaublich schön singen oder Klavier spielen können oder im Posaunenchor mitspielen, das wäre alles dolle. Aber das wäre doch alles ziemlich einseitig, wenn eine Gemeinde nur musikalisch ist. Und was seid ihr sonst noch? Ja, wir sind musikalisch. Ja. Andere sind es nicht. Es ist gut, dass wir alle unterschiedlich begabt sind, weil durch diese Unterschiedlichkeit entsteht das Besondere. Das Problem ist, was dazu notwendig ist, das ist Frieden. Und Frieden ist etwas, das trägt keiner so einfach in sich. Der Friede ist der Friede Gottes. In Philipper 4, Vers 7 schreibt die Bibel uns, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und dieser Friede ist in der Gemeinschaft, in die Gemeinde einfach hineingelegt. Nicht von uns, sondern von Jesus Christus. Demut, Sanftmut, Geduld, Frieden. Paulus nennt hier einfach die Dinge, die erstmal als Grundsätzliches Gemeinde und Gemeinschaft ausmachen. Und das ist im Kolosserbrief nochmal zusammengefasst. Da heißt es, euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Das ist vom Herrn Jesus, das ist jetzt nicht von uns, das ist von ihm. Er sagt, ihr seid dazu berufen, im Frieden miteinander zu leben. Der Text geht weiter und seid immer dankbar, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Das heißt also nächstes Mal, im Konfliktfall soll das bestimmend sein, was dem Frieden dient. In jedem Konfliktfall soll das erstmal bestimmend sein, was dem Frieden dient. Und dann geht es weiter um diesen gestifteten Frieden. Der Paulus schreibt weiter, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in alle. 7 Einheitsfaktoren werden uns hier genannt. Und die machen Gemeinde letzten Endes aus. Das erste ist, ihr seid alle ein Leib. Und wer gehört zu diesem Leib? Zu dem Leib gehören alle die, die an Jesus Christus glauben, egal wo die sind. Die gehören alle zum selben Leib. Und wenn sie zu diesem Leib gehören, dann haben sie alle auch gleichzeitig den gleichen Heiligen Geist bekommen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Tempel, Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? 1. Korinther 6. Und ihr habt alle eine Hoffnung. Ihr seid auf die Hoffnung hin berufen, dass ihr am Ende dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden sollt in eurem Leben, mit all dem, was euer Leben ausmacht. Und es ist nur ein Herr. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. 1. Korinther 8. Als nächstes ein Glaube. Und damit ist der christliche Glaube gemeint, von dem der Judas schreibt, dass der allen Gläubigen offenbart ist in Gottes Wort. Und das gilt für das Alte wie auch für das Neue Testament. Und schließlich noch eine Taufe. Das bedeutet die Taufe auf den dreieinigen Gott. Der Herr Jesus hatte ja gesagt, tauft die Menschen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir praktizieren hier in unserer Gemeinde die Glaubenstaufe. Das heißt also, dass ein Mensch bewusst Jesus Christus angenommen hat und auf diesen Glauben hin getauft wird. Die Taufe von Kindern praktizieren wir nur in seelsorgerlich notwendigen Fällen, wenn das im Einzelfall von Eltern gewünscht würde. Und dazu haben wir viele in dieser Gemeinde, die als Kind getauft wurden und diese Taufe anerkennen und annehmen. Und das ist auch in Ordnung, das ist genauso eine Taufe wie jede andere Taufe auch. Basis dafür ist, dass man an den dreieinigen Gott glaubt. Und dann kann ich auch meine Kindertaufe anerkennen. Und als letztes ist es ein Gott, zu dem alle gehören. Er ist über allen, er ist ein allgewaltiger Herrscher, er ist durch alle, er handelt durch alles und wirkt durch alle und er ist und wohnt in allen Gläubigen. Ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. So viel zur Theorie. Und die Frage ist, und was jetzt? Jetzt ist es ja eigentlich ganz einfach. Wir sind zur Gemeinschaft berufen, wir sollen Einheit leben und im Zweifelsfall soll das gelten, was dem Frieden dient. Bis dahin ist es gut. Und trotzdem ist diese Einheit unter Christen immer und immer wieder ganz massiv gefährdet, überall. Und da sind vielleicht die einen Christen, die sind sehr streng, man könnte auch sagen konservativ, und die anderen, die haben eine viel größere geistliche Weite. Und das ist übrigens kein Qualitätsurteil. Also kein Konservativer kann sagen, ja, ich bin ja konservativ, ich glaube richtig, diese Liberalen, diese Andersglaubenden, das ist ja vollkommen falsch. Genauso wenig wie einer, der vielleicht sehr weit denkt im Glauben, sagen kann, naja, die Konservativen, die Engen, das ist ja auch nichts, das kannst du ja vergessen. Die einen wollen das Wort Gottes Wort für Wort auslegen und die anderen sind sich dessen bewusst, dass ich an der einen oder anderen Stelle dieses Wort in unsere Zeit hinein interpretieren muss, dass ich es eben nicht eins zu eins übernehmen kann. Und ich denke auch, jeder von uns wird sich hier irgendwo in diesem Spektrum wiederfinden. Ob eng oder weit, das sei ganz egal. Natürlich gehen wir auch davon aus, dass unsere geistliche Sicht natürlich auch die richtige ist. Sonst würden wir es ja nicht so denken. Und das Problem ist, dass wir immer wieder dann am Handeln von Menschen sehen, wie sie geistlich ticken. Ob sie enger sind oder mehr Weite haben. Das erkennst du eigentlich immer nur am Handeln von Menschen, da aber umso deutlicher. Und das führt dazu, dass man sich manchmal nicht versteht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil jeder aus seiner Sicht heraus Christsein lebt und Christsein beurteilt. Das ist menschlich vollkommen normal. Und dadurch entstehen manchmal viele Missverständnisse, weil man die Bibel und die Welt nicht mit eigenen Augen sieht, sondern nicht mit den Augen des anderen sehen kann. Weil ich nicht begreifen kann, warum tickt der so, warum handelt der so. Und was sagt der Paulus dazu? Der Paulus sagt, ertragt einander. Ertragt einander, haltet das aus, dass ihr unterschiedlich seid. Es gibt Grundwahrheiten in der Bibel, da gibt es nichts zu diskutieren. Wenn es um Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu geht, da gibt es nichts zu diskutieren in Gemeinde. Da muss die Basis klar sein. Und du wirst über manche Bibelstellen wirst du keine Einheit finden, weil sie nicht einheitlich auslegbar und zu verstehen sind. Und wenn ich denke, dass das Heil außerhalb von Jesus Christus zu finden ist, dann habe ich in Gemeinde auch wahrscheinlich kaum einen Platz, zumindest nicht in dieser Gemeinde hier. Das ist alles nichts Dramatisches. Aber darüber hinaus, sagt Paulus, wenn es darüber hinaus Schwierigkeiten gibt, dann ertragt einander doch. Ertragt euch doch mal in eurer Unterschiedlichkeit. Manchmal scheitert diese Einheit in der Gemeinde auch daran, dass wir so verschiedene Charaktere haben. Die einen sind sehr vorsichtig, bedächtig, sie überlegen sehr lange, bis sie zu einer Entscheidung kommen und treffen dann eine Entscheidung. Und andere, das sind vielleicht eher so eine Art Machertypen, die wollen Veränderungen, die wollen sie jetzt und gleich und nicht nächste Woche. Und wenn sich was verändern muss, dann muss ich das sofort verändern. Und dadurch, dass wir ständig miteinander zu tun haben, prallen diese zwei Welten auch immer wieder aufeinander. Und wie gesagt, jeder geht ja davon aus, dass seine Sicht die richtige ist. Es kann sogar sein, dass beide Gruppen letzten Endes das gleiche Ziel verfolgen, aber auf unterschiedlichen Wegen. Und was sagt der Paulus dazu? Er sagt, ertragt einander. Ertragt einander doch. Der Paulus schreibt, seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Es geht nicht um Uniformität. Es geht nicht darum, alle irgendwie gleichzuschalten. Es geht nicht darum, aus einem hektischen Menschen einen Bedachtsamen zu machen oder umgekehrt. Und du kannst auch aus einem konservativ denkenden Christen nicht plötzlich einen Progressiven machen. Das wird dir nicht gelingen. Aber denken wir einfach mal an die 12 Jünger des Herrn Jesus. Da meinen Johannes und Jakobus. Und der Herr Jesus gibt ihnen den Beinamen die Donnersöhne. Warum nennt er die wohl Donnersöhne? Naja, weil die zwei Abteilung Attacke waren. Die waren immer vorne weg. Und die waren hart und die waren nicht überlegsam, sondern Vorwärtsmarsch. Das war denen ihr Denken. Und die gehören zum Kreis des Herrn Jesus. Und dann ist aber auch da ein zweifelnder Thomas, der sich sagt, ich kann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ich muss Beweise haben. Ich muss das fühlen, ich muss in seine Seite greifen und fühlen, dass er wirklich auferstanden ist. Irgend so ein ruhiger Typ wahrscheinlich, eher so einer, der nachdenkt und grübelt. Und die gehören beide Gruppen, die Zweifler und auch die Abteilung Attacke, gehören alle zu meinem Jesus. Und es ist doch eins klar, der Herr Jesus hat sich doch bewusst diese Jünger ausgesucht. Der wusste doch vorher, was Jakobus und Hannes für Hitzköpfe waren. Und er wusste genau, dass dieser Simon eigentlich ein kleiner Zweifler ist. Und trotzdem sagt er, ich will die alle zusammen haben, die sind mir wichtig, ich will die haben. Ich will die, weil die auch so unterschiedlich sind, ich will sie beide haben. Und ich glaube, Gott lässt Unterschiedlichkeit zu, wenn Christus die Basis ist. Wenn Christus die Basis ist, können Menschen mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichem Denken trotzdem Gemeinschaft haben, wenn Christus die Basis ist. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Unterschiedlichkeit um? Ich glaube, das Problem ist nicht mal so sehr die Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen in einer Gemeinde, sondern die Art, wie sie miteinander umgehen. Und hier habe ich immer zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich mich so bemühen, mein Leben so zu gestalten, dass Frieden herrscht und meinem Mitmenschen in Liebe und Freundlichkeit begegnen, oder aber ich reibe ihm bei jeder nur sich denkenden Möglichkeit unter die Nase, dass er so, wie er ist, mir nicht passt. Die zwei Möglichkeiten habe ich. Es gibt noch eine dritte, ich könnte es anderen erzählen, was anderen nicht passen, aber das ist ja nur Getratsche, das machen wir ja nicht als Gemeinde. Letzten Endes ist es so, dass wir aufgerufen sind, unsere Glaubensgeschwister einfach auch wertzuschätzen, so wie sie sind, inklusive ihrer Unterschiedlichkeit, weil wir letzten Endes zu einer Gemeinde, zu einem Leib gehören. Ertragt einander in der Liebe und dann kann Frieden herrschen. Letzten Endes ist es so, dass du mit jedem Christen, auch mit dem, der nicht dein Alter hat, der einen ganz anderen Charakter hat als du, der so ganz andere Interessen hat als du, mehr Gemeinschaft hast als mit deinem vielleicht besten Freund, mit dem du alles teilst, außer deinen Glauben an Jesus Christus. Wir sind durch unseren Glauben an Jesus Christus aufs Engste miteinander verbunden. Und diese Gemeinschaft, die hat er gewollt, die hat Jesus gewollt. Wir können es auch pathetisch sagen, wir sind durch das Blut des Herrn Jesus aufs Engste verbunden. Und dieser Jesus, wie geht der mit dir um? Ich denke, so wie er immer mit Menschen umgeht, sanftmütig, liebevoll, freundlich, demütig, bereit, dir zu helfen, so wie der Paulus das hier auch einfordert. Und dann denk doch einfach mal an das Kreuz des Herrn Jesus. Da ist er für dich gestorben und das hat er aus Liebe getan. Aber für all die anderen in der Gemeinde, die an diesen Jesus glauben, für die ist er genauso gestorben und er hat das genauso aus Liebe auch zu denen getan. Der liebt dich nicht mehr als die anderen in der Gemeinde. Er liebt sie alle gleich. Und dann wirst du von Jesus für eine Gemeinde bereitgestellt, wo er sagt, ich will, dass du zu meiner Gemeinde gehörst. Ich will, dass du dazugehörst, zu meinem Leib, dass du ein Teil von meinem Leib bist. Aber die so anders sind als du, die hat er auch berufen und sagt, die will ich auch, dass die dazugehören, auch wenn die so anders sind als du. Ich will sie bei meinem Leib dabei haben. Und was sagt der Herr Jesus zu der Sache? Ertragt einander. Ertragt einander doch mal in eurer Unterschiedlichkeit. Es ist nicht schlimm, dass ihr unterschiedlich seid. Es ist normal. Weil Jesus unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Begabungen in einer Gemeinde zusammenfügt und sagt, und mit euch will ich mein Reich bauen, auch und wegen mit eurer Unterschiedlichkeit. Und darum ertragt einander. Ertragt einander. Haltet es einfach aus. Ich schließe mit einem Wort, das der Theologe und Pädagoge Johann Comenius schon im 17. Jahrhundert gesagt hat. Das höchste Gesetz der christlichen Einigkeit, Einheit ist dreifach. In allem Notwendigen Einigkeit halten. In dem weniger Notwendigen sich die Freiheit bewahren. In allen Dingen aber und gegen alle sich der Liebe befleißigen. Also im Notwendigen Einheit. In den Dingen, die nicht zwingend gleich sein müssen, Vielfalt zulassen, aber gegenüber allen und jedem Liebe zeigen, in Liebe begegnen. Das ist das, wozu uns der Herr Jesus beauftragt und wo er uns zu verhelfen will. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du so viele unterschiedliche Menschen auch in deine Gemeinde mit hineinberufst. Du willst und bejahst diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit, weil du unterschiedliche Persönlichkeiten dazu gebrauchen willst, um dein Reich zu bauen. Und du hast auch die Menschen, die hier an dich glauben, zusammengefügt zu dieser Einheit. Und du willst sie gemeinsam gebrauchen, damit dein Name genannt wird und vor allen Dingen damit mit Menschen an dich glauben können. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir das auch als Gemeinde immer mehr schaffen, einander zu ertragen in unserer Unterschiedlichkeit, die wir alle haben. Und dass wir trotzdem bereit sind, liebevoll und freundlich miteinander umzugehen. Hilf uns dazu, bitte, Herr. Amen.